Ja, Jesus, wir vertrauen dir alle Zeit. Du bist unser Fels und unsere Hoffnung ist auf dir. Und wir möchten dich bitten, dass du Rainer segnest, dass du ihm Vollmacht schenkst, durch den Heiligen Geist zu uns zu reden, uns deine Gedanken näher zu bringen. Und öffne unsere Ohren und Herzen, dass wir dein Wort hören und verstehen und auch danach handeln. In deinem Namen bete ich. Amen.
Amen. Ja, ich habe das Thema mitgebracht, Sonja hat es schon genannt, Gott denkt sich etwas. Ich mache schon mal gerade ganz kurz einen Vorausblick auf nach dem Predigtteil. Sonja hat schon angedeutet, so per Mail, so ein Interaktionsteil, auf das bin ich natürlich immer sofort Feuer und Flamme, weil eine Predigt ist nie fertig. Und ich teile euch auch via Predigt so die Dinge mit, wo ich denke, auch aufgrund von Gebet und der Heiligen Schrift, das könnte so passen heute Morgen. Aber es gibt auch noch andere Perspektiven und das ist so wertvoll. Deswegen gibt es nach dem Predigtteil so ein Interaktionsteil, also so ein Reflexionsteil, so Gespräch im Plenum, wo Fragen Platz haben, Ergänzungen, Erfahrungen, damit wir die Predigt noch miteinander vertiefen können. Also darauf könntet ihr euch schon mal einstellen. Und würde mich freuen, wenn sich viele da von euch auch beteiligen würden. Ja, jemand hatte mal gesagt, die Bibel ist voll von alten Geschichten, die heute passieren. Das ist für mich ein Ohrwurm. Das geht mir schon ganz, ganz lange immer wieder durch Kopf und Herz. Die Heilige Schrift ist voll von alten Geschichten, die heute passieren. Deswegen die Heilige Schrift ist Wort Gottes, Offenbarung, immer wieder zeitlos, gültig, wirksam. Und ganz spannend ist das aber nicht unser Thema, dass es bei Gott selber keine Zeit gibt. Das ist so faszinierend. Und deswegen gibt es auch nicht so einen Graben zwischen damals und uns heute. Das ist ein ganz spannendes Geheimnis. Der Paulus hat einmal gesagt, im Römerbrief, Kapitel 15, Vers 4, was in den Heiligen Schriften steht, Altes Testament ist da gemeint, ganz genau genommen, wurde geschrieben, damit wir daraus lernen. Es soll uns Mut zusprechen, damit wir standhaft bleiben und das Ziel erreichen, auf das wir hoffen. So, das war jetzt der rote Teppich. Die Brücke und jetzt diesem Predigtteil zugrunde liegen jetzt zwei Verse aus dem 2. Mose, Kapitel 13, die Verse 17 bis 18. Und jetzt könntest du vielleicht mal die Folie bitte zeigen. Ich weiß nicht, wer von euch das macht. Du, okay. Ah ja, super, perfekt. Genau. Und jetzt hört mal ganz genau zu, es ist ganz spannend. Es ist ein Juwel. Diese zwei Verse. Als der Pharao das Volk endlich gehen ließ, führte Gott sie nicht am Mittelmeer entlang und durch das Land der Philister, das ist da oben, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Denn Gott dachte sich, wenn das Volk dort auf Widerstand stößt, und kämpfen muss, ändert es seine Meinung und kehrt wieder nach Ägypten zurück. Darum ließ er die Israeliten einen Umweg machen und führte sie durch die Wüste da unten hindurch, den Weg zum Roten Meer. Geordnet wie eine Armee verließen sie Ägypten. Nur ganz kurz, dass ihr die Folie noch besser nachvollziehen könnt. Also da oben Da am Mittelmeer entlang, Weg zum Land der Philister. Land der Philister, das ist so ungefähr heute so der sogenannte Gazastreifen. Und Gott führt, das war ein sehr gut ausgebauter Weg, aber Gott dachte sich, da entfleucht den Israeliten der Mut. wenn sie kämpfen müssen gegen die Philister, die ihnen feindlich entgegengesonnen, also feindlich gesinnt sind. Stattdessen führte Gott sie auf den Weg durch die Wüste. Und eigentlich sollte das ungefähr in anderthalb Jahren machbar gewesen sein, dieser Weg hier unten hindurch. Da unten haben wir den Berg Sinai und so weit alles gut. Und dann hinaufziehen, Kadesh Barnea und dann ins verheißene Land. Und Kadesh Barnea, nur um das schnell zu sagen, war wie so eine Schlüsselstelle. Ihr wisst, die Wüstenwanderung ging 40 Jahre statt anderthalb. Und der Kasus Knacktus war, es stellte sich in Kadesh Barnea heraus, dass die Israeliten eigentlich immer noch nicht gelernt hatten, auf den lebendigen Gott, ihren Retter, der sie aus Ägyptenland herausgeführt hat, wirklich zu vertrauen. Und dann hat Gott so ein weiteres Trainingsprogramm verordnet. Und das waren die 38,5 Jahre, und das ist hier so dieser schwarze Kreis mit den Pfeil da, 38,5 Jahre eigentlich sinnloses Herumirren in der Wüste. Und Gott sagte, ihr müsst dort so lange herumlaufen, herumirren in der Wüste, 38,5 Jahre lang, bis alle, die dort in Kadesh Barnea über 20 gewesen sind, gestorben sind. Stellt euch mal vor, wie sinnlos. Wahnsinnig. Gut, das ist nur ein ganz, ganz kleiner Exkurs. Also, wir bleiben hier bei 2. Mose 13, 17 bis 18 stehen. Es gab also eine Route oben am Mittelmeer entlang, direkt ins Zentrum vom verheißenen, vom gelobten Land. Und es gab den Weg durch die Wüste, wo Gott die Israeliten hindurchgeführt hat. Und jetzt, wir bleiben jetzt noch bei diesem Umweg. Dieser Weg durch die Wüste brachte die Israeliten dem verheißenen Land nicht näher. Einfach mal festhalten. Der Weg durch die Wüste führte sogar weiter weg von dem, was Gott ihnen versprochen hatte, den Israeliten versprochen hatte. Und er führte durch die Wüste und er war sogar anstrengender. Es gibt ja so einen ganz genialen Spruch, mit Gottes Power über jede Mauer. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört? Manchmal macht das Sinn, aber es macht längst nicht immer Sinn. Nein, Gott führt die Israeliten einen Umweg aus guten, sehr guten, nachhaltigen Gründen. Und mit Gottes Power über jede Mauer ist absolut kontraproduktiv. Hat sich dort nicht verwirklicht. Einfach mal festhalten. Also, muss das mal ganz kurz sagen, es gibt manchmal so neunmal kluge Sprüche, die tönen unglaublich geistlich. Aber es gibt auch Sprüche, die sind genau auf der anderen Seite. Kleine Kostprobe. Die etwas Älteren unter uns kennen vielleicht so diesen Spruch oder sonst habt ihr die schon mal gehört. Also, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört? Jawohl, gibt es auch eine Bibelstelle von Paulus dazu, sagt Dank alle Zeit für alles. Ja, ist biblisch. Aber die Mehrzahl der Gebete in der Heiligen Schrift sind Klagegebete. Nichts mit Loben. Und danken, schützt vor Wanken und so weiter. Ich sage das jetzt einfach mal. Und es gibt haufenweise Klagepsalmen in den 150 Psalmen. Wir tun immer so, wir werden immer Halleluja und mit Zimbeln und Tambourin und so weiter und so fort. Also eine große Anzahl Klagepsalmen. So, und das kann ich nicht auflösen. Es gibt die Seite und es gibt die Seite und beide steht zur Entspannung einander gegenüber. Genauso spannungsreif, wie auch unser Leben funktioniert. Ich finde das toll. Ist immer wieder mal zum Zähne ausbeißen und sich wundern und werweisen und was ist jetzt eigentlich genau los. Aber das hat ja auch mit Lernen zu tun. Wir sind als Jüngerinnen und Jünger von Jesus Christus lernende Schülerinnen und Schüler. Also nur zum das mal sagen, Gottes, mit Gottes Power über jede Mauer, jawohl, gibt Beispiele dafür und es gibt Beispiele dafür, dass die Wände eben so hoch sind und bewusst undurchdringlich sind, wie an dieser Stelle, dass dieser Spruch nicht funktioniert, sondern gehe mit Gott seinen Weg, seinen Umweg, den er führt. Und wichtig ist jetzt, und das habe ich gerade ja auch gelesen hier in dieser Bibelstelle, Gott dachte sich etwas. Und das ist die verheißungsvollste Aussage hier in diesem kleinen Abschnitt. Gott dachte sich etwas. Und Gott sei Lob und Dank, sage ich an dieser Stelle, dass wir nicht mit einem blinden Schicksal zu tun haben, das einfach über uns hereinbricht. Und auch wenn die Israeliten sich ja gedacht haben, was ist denn eigentlich los? Wir sollten doch da in dieses Land, wo Milch und Honig fließen und jetzt durch die Wüste und so weiter. Was ist denn eigentlich? Und sie haben ja auch gemurrt, waren ja auch unzufrieden. Und wo ist jetzt der Gott, der uns rausgeführt hat aus Ägypten? Gott hat Wunder gezeigt, Halleluja, ganz beeindruckend, ganz, ganz toll. Aber wichtig ist, dass auch die Israeliten lernten und wir lernen, Gott denkt sich etwas. Wir denken uns auch viel, aber Gott dachte sich etwas. Und das steht immer zu oberst, wenn ich so an Gottes Führungen und an Gottes Leiten denke. Gott selbst bestimmte diesen Umweg. Gott kannte offensichtlich eben die seelische Beschaffenheit der Hebräer, die gerade erst aus Ägypten gekommen sind. Und er wollte sie vorbereiten. Er wollte sie segnen durch den Umweg, den Weg durch die Wüste hindurch, nämlich. Jetzt ist es ja so, ich weiß nicht, wie es euch geht, also mir geht es auf jeden Fall so, ich bin sehr für Partizipation. Ich weiß, es ist ein Fremdwort. Mitbestimmen. Verhandeln. Also Gott der Herr, wir lesen das so leicht, ne? Ja, Gott der Herr, ja. Aber hey, ehrlich gesagt, also ganz ehrlich, ich selber habe eher ein bisschen Mühe mit Autoritäten. Und wir sind ja in der Schweiz, oder? Da gilt ja vom Führungsverständnis her flache Hierarchien. Keine Macht dem Einzelnen, ist hochspannend. Die Führungskultur in der Schweiz, sich damit mal zu beschäftigen. Und ich bin von daher ein richtig guter Schweizer. Mir muss keiner kommen, so von oben herab, Kerle, da Gott's Dore, oder? Da finde ich erstmal, du, jetzt, wo hast du deine Legitimation her? Ich bin auch erwachsen, ich habe mir auch Gedanken gemacht, ich habe auch schon Erfahrungen und ich lade dich mal ein, wir trinken mal zusammen eine Tasse Kaffee. Und dann können wir mal so drüber reden. Und ich merke so, dass das Ganze auch so in meiner Haltung Gott gegenüber, wenn es drauf ankommt, genau so ist. Es nervt mich dann so, wenn ich doch, und ich bin eben Theologe, auch studierter Erwachsenenbildner und Supervisor und Coach und so, und da ist so ein wichtiges Stichwort Reflexion, oder? Ich reflektiere ja auch meine Entscheidungen und meine Wege. Oder? Und so möchte ich eigentlich gerne so mit Gott verhandeln. Und ich finde eigentlich, was jetzt so dran wäre als nächster Schritt in meinem Leben, das wäre gut reflektiert eigentlich so der nächste Schritt. Und wenn Gott da einen Strich durch die Rechnung macht, dann bin ich erstmal komplett irritiert. Also ich bin nicht so fügsam und so demütig und wachs in Gottes Händen. Das hat sicherlich so mit meiner Haltung zu tun. Und vielleicht erlebt ihr Ähnliches. Also ich hätte gern verhandelt, aber Gott verhandelt einfach nicht. Sondern wenn er schon weiß, für den Rainer und für diese Gemeinde hier, die FEG Leimental, und für die Israeliten, ist es definitiv am besten, wenn jetzt die Israeliten hier diesen Umweg gehen. Es geht ihnen damit nachhaltig viel, viel besser. Also, halten wir das mal an dieser Stelle fest. Der Umweg ist Bestandteil, und jetzt bitte gut zuhören, von Gottes Vorsorge. Der Umweg, der dem geplanten und logischen Weg und konsequenten Weg gegenübersteht, es passt einfach nicht, ist Bestandteil von Gottes Vorsorge. Und wenn Gott sich etwas denkt, dann führt das auch zum Ziel. Der Umweg führt zum Ziel. Und man kann wohl sagen, der Umweg ist der erfolgreichere Weg. Also das mal ganz kurz, das ist so der Gedankengang jetzt von diesem Predigtteil. Vielleicht kannst du die Folie wieder ausmachen jetzt. Danke. Jetzt, Gott denkt sich was. Ich möchte es ganz kurz an ein paar Beispielen in der Bibel auch zeigen, damit wir merken, das ist jetzt nicht nur eine Erfahrung der Israeliten gewesen. Zum Beispiel der Mose. Das Leben von Mose, der ist 120 Jahre alt geworden. Das Leben von Mose kann man in drei Phasen einteilen. Der war ja groß geworden am Hof vom Pharao. Der war total gebildet, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Der war absolut gebildet, religiös gebildet. In Ägypten, da gab es ja, in Ägypten, also wenn ich dahin zeige, dann... In Ägypten, ihr habt das ja vor Augen, oder? Da in Ägypten, wir brauchen die Folie nicht. In Ägypten, da gab es ja unglaublich viele Gottheiten, besonders Gottheiten, die mit der Welt des Todes auch zu tun hatten. Es gab Gottheiten, die haben die Nil im Griff gehabt, Fruchtbarkeit der Ländereien und so weiter und Überschwemmungen etc. Also der Mose, der war da total fit in diesem Ganzen. Der war auch militärisch hochgebildet. Der war bildungsmäßig absoluter Crack. Der war total gebildet. Und Gott ruft jetzt den Mose. Aber vorher passierte noch was. Der Mose wusste auch, ich bin Hebräer. Und ich gehöre zu den Hebräern, die ja 430 Jahre lang in der Sklaverei in Ägypten waren. Und es kam dann so, hat sich so entwickelt bei Mose, da hat der Mose erlebt, wie seine Volksgenossen böse behandelt wurden und er erschlägt einen ägyptischen Wachhabenden. Und dann, ihr kennt diese ganze Geschichte, dann musste er in die Wüste fliehen, in die Wüste Midian, weit, weit, weit weg. Einen Segen hat er dort erlebt, er hat dort seine Frau, die Zipora, gefunden, aber sonst hat der zu tun gehabt mit Schafen und Viechern und Rindviechern und was da alles rumgelaufen ist, hat da diese ganzen Viecher gehütet. Und dann nach 40 Jahren, also nach, wo er 80 war, hat Gott ihn gerufen, dass er die Israeliten aus Ägypten führen sollte. Und interessant ist ja, Mose sagt, ich kann überhaupt nicht richtig reden, ich kann die Leute gar nicht überzeugen. Es gibt Ausleger, die finden, und ich finde das eigentlich sehr naheliegend auch, in den 40 Jahren in der Wüste Midian hat er das Reden verlernt. Mit Schafen kann man nicht reden. Oder? Gut, er hat ja seine Frau gehabt, Halleluja. Und sein Schwiegervater ist da ja auch noch irgendwo gewesen. Aber er hat irgendwie wie das Reden verloren. Und er war 40 Jahre lang nicht mehr am Hof der Ägypter, am Hof vom Pharao. Oder? Ich kann das gut nachvollziehen. Ein Riesenumweg für den Mose. Wahnsinnig. Und dann ruft Gott ihn, führe die Israeliten aus Ägypten. Und jetzt ist hochspannend, sich zu überlegen, was hat denn dieser Weg und auch dieser Umweg jetzt eigentlich Segensreiches in sich? Und dem könnt ihr selber mal nachstudieren. Er sollte ja Anführer der Israeliten werden. Und es gibt dann so humorvolle Ausleger, die finden dann auch, ja gut, die Israeliten, was unterscheidet die Israeliten von einer großen Schafherde? Oder? Also muss man dem mal so nachstudieren. Das ist ganz, ganz interessant. Auch den Mose runterzuholen von seiner elitären Schiene, sodass der menschennah auch wurde. Also die Entwicklung, 80 Jahre, bis er die Israeliten rausführen durfte aus Ägypten, hat total Sinn gemacht. Anführerische Kompetenzen hat er gelernt in Ägypten, am Hof vom Pharao. Gott hat das alles geheiligt und schlussendlich den Mose dazu gebrauchen können, die Israeliten aus Ägypten und durch die Wüste, aus Ägypten zu führen und durch die Wüste hindurch. Paulus hat auch Umwege erlebt in seinem Leben. Nur ganz kurz, er hatte irgendein, man vermutet, massiv körperliches Problem. Also er hatte einige Probleme, würde ich sagen, so. Auch als Erwachsenenbildner, oder? als einer, der ja auch lehrmäßig da gut drauf sein sollte und so. Der Paulus konnte nicht gut reden, deswegen wurde er ja von Menschen in Korinth auch ausgelacht, hat nicht so eine tolle Art der Vermittlung anscheinend. Aber der Paulus hatte noch irgendein körperliches Problem, das er sogar beschrieben hat als, mich schlägt der Satan. Das muss man sich mal vorstellen, oder? Also nicht nur eine Anfechtung emotional und gedanklich oder so, sondern boah, so Pfeilspitzen, also er wird gepiesackt vom Satan. Das ist so sein Erleben. Und dann ist interessant, Paulus sagt, er hat dreimal gebetet, dass Jesus Christus ihm das wegnimmt. Und Jesus sagt zu ihm, meine Kraft kommt in deiner Schwachheit und deiner Gebrochenheit zur Vollendung. Und diese Schwachheit oder Schwachheiten vielleicht sogar, diese Schwachheiten sind so aus menschlich logischer Sicht, wenn man das so alles sich mal überlegt, das ist der Umweg. Und Jesus signalisiert dem Paulus, auf diesem Umweg, den du immer gehen musst, du wachst geschlaucht am Morgen auf, du bist wie gerädert, du hast das Gefühl, wer bin ich eigentlich schon? In dieser Schwachheit, in dieser Gebrochenheit kommt meine Kraft zur Vollendung. Und es sagt der Paulus noch an vielen anderen Stellen, dass man an ihm sowohl die Auferstehungskraft von Jesus Christus sehen kann, wow, Halleluja, aber dass er auch das Leiden Christi an seinem Leibe herumträgt. Aber merkt ihr hier, und der Paulus hat sich offensichtlich damit zufrieden gegeben. Also hat gefunden, doch, das ist jetzt irgendwie jetzt, genau, Heini kommt. Genau, ich mache einfach mal weiter. Nein, Störungen haben Vorrang. Ist doch niemand. Alles klar, vielen Dank, toll. Gut. Ich finde das sehr, sehr lehrreich, der Segen der Umwege, die wir uns nie selber suchen würden, die Israeliten sich auch nicht gesucht haben. Und dann der gekreuzigte Jesus Christus. Das haben die Leute damals größtenteils auch nicht kapiert. Da waren ja dann die cleveren Griechen, oder? Die haben gefunden, das Wort vom Kreuz und dieser gekreuzigte Sohn Gottes, das ist doch eine Torheit, das ist eine Narrheit. Na, und sogar die Leute damals da, zum Beispiel die Speisung der 5000, die wollten ja, Jesus hat sie alle satt gemacht in der Wüste, die wollten ihn gerade zum Brotkönig machen, oder? Und jetzt ist nur noch ein Schritt und du setzt dich auf den Thron und schmeißt die Römer raus und so weiter. Also aus meiner Sicht, das wäre doch jetzt ein logischer Schritt, oder? Der Sohn Gottes in dieser Welt, der Herrscher über alle Mächte im Himmel, auf der Erde und unter der Erde. Ja, was fehlt denn jetzt noch? Der Messias und so weiter. Und dann dieser Umweg via Kreuzigung. Und das ist jetzt hochspannend, die Begründung, das mal nachzustudieren im Neuen Testament, warum dieser Weg, dass der Sohn Gottes gekreuzigt werden musste. Das ist wahnsinnig. Ich deute das nur mal kurz an. An Karfreitag, das war die Stunde der Finsternis. Dort haben alle Dämonen und der Satan gefunden, den haben wir um die Ecke gebracht. 3 Stunden Finsternis, oder? Das war der Triumph der ganzen unsichtbaren Welt. Und das haben mir Dämonen immer wieder mal signalisiert. Jawohl, da haben wir gedacht, den haben wir jetzt um die Ecke gebracht. Den haben wir ausgeschaltet. Und dann reagiere ich und sage ihnen, zu früh gelacht, es gibt nämlich den Ostermorgen. Wisst ihr, sage ich ihnen dann, kleine Bibelstunde für Dämonen, Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Er hat die Macht des Todes. Und die Macht dessen, der des Todes Macht hat, nämlich des Teufels, Hebräer 2, gebrochen. Eine Tonne schweren Felsblock weggeschoben, neues Leben emporgeführt. und sitzt dir zur Rechten Gottes. Und dann ist in der finsteren Welt Schweigen im Walde. Versteht ihr? Also, das brauchte es, diesen Weg, damit Jesus Christus seinen wahren Sieg über alle Mächte im Himmel, auf der Erde, unter der Erde proklamieren und unter den Beweis stellen konnte. Es heißt auch, er musste seinen Brüdern gleich werden, also uns gleich werden. Und deswegen der Weg in die Niedrigkeit bis in den Tod. Niemand kann tiefer fallen als in die Hand von Jesus Christus. Niemand ist tiefer unten gewesen als der lebendige Sohn Gottes, Jesus Christus. Und deswegen seine Kreuzigung, ein irrsinniger Umweg, aber unglaublich segensreich. Und deswegen gibt es kein Evangelium ohne den gekreuzigten Jesus Christus, der dann aber auch von den Toten auferstanden ist und zu Gottes rechter Seite sitzt und das die Position seiner Herrschaft und seiner Macht. Also ausschließlich der Auferstandene und der starke, der gekrönte Jesus, das geht nicht. Auch der Gekreuzigte. Aber diese drei Dinge gehören zusammen. Der Gekreuzigte und Auferstandene und zur Rechten Gottes Sitzende. Und das vierte ist natürlich der Wiederkommende, Jesus Christus. Also dieser Umweg bei Jesus Christus, ein gesegneter Umweg. Oberflächlich betrachtet ein Irrsinn, eine Narrheit, eine Torheit. Gut. Und jetzt der Bogen, die Brücke zu uns. Und das kann jetzt ein bisschen heikel werden. Und deswegen werde ich dir nicht zu nahe treten. Und das gehört zum gegenseitigen Respekt auch. Wenn du mal auf dein Leben jetzt schaust, vielleicht bist du selber auch in einer unmöglichen Situation. Unmöglich. Also eine Umwegsituation, sage ich mal, aus vermutlich, möglicherweise aus Gottes Perspektive. Du hast das Gefühl vielleicht, Gott hat mich verlassen. Und wo ist denn seine Kraft in meinem Leben? Oder vielleicht schaust du in deinem Leben zurück und kennst auch in deinem Leben verschiedene Bruchstellen. Ich habe eine ganze Reihe Bruchstellen erlebt in meinem Leben. Vor allem auch, was Krankheit und Körperlichkeit angeht. Wenn diese, also meine Geschichte ist mein Immunsystem, das ist zu gut. Das tickt immer wieder aus. Also es gibt da so Anti-Immunsystem-Krankheiten, Autoimmunsystem-Krankheiten. So. Das ist so meine Gefährdung schon. Hab da schon Verschiedenes erlebt. Und es hat aus meiner Sicht, nur ganz kurz um das andeuten, hat einige wünschenswerte Lebenswege verunmöglicht. Aber, weiß ich inzwischen auch, einige allfällige Irrwege auch verunmöglicht. Gott sei Lob und Dank. Weiter gehe ich jetzt nicht ins Detail. Tatsache ist, Gott führt, finde ich, in meinem Leben. Und wie man so schön sagt, ich habe Frieden darüber gefunden, oder? Also wenn ich das so rückblickend so anschaue, wie mein Leben so verlaufen ist, und was dabei herausgekommen ist, und ich bin ja noch längst nicht fertig, Gott sei Lob und Dank. Verschiedene Ärzte sagen mir immer wieder, Herr Bamberger, Sie sind ein Wunder. Es dürfte Ihnen gar nicht so gut gehen. Gerade so, oder? Aber, verstehen wir, wenn man mal so, also ich oder du auch, in dein Leben zurückschaust, Bruchstellen, vielleicht gelingt es dir, auch anhand von dieser Bibelstelle in 2. Mose 13, doch auch zu merken und dich daran festzuhalten, Gott hat sich was dabei gedacht. Aber es ging ihm ja nicht um die Wüste im Prinzip wegen der Wüste. Es gibt ja auch den blöden Spruch, wer Umwege macht, hat mehr vom Leben, sieht mehr vom Leben, sieht mehr. Naja, also das war ja nicht der Grund von diesem Umweg. Sondern der Grund war, dass das Volk Israel oder ich oder vielleicht auch du das von Gott vorgesehene Ziel erreicht. Und jetzt wage ich ganz vorsichtig, nur mal ins Bewusstsein zu heben, ich muss das glaube ich gar nicht, auch als Gemeinde seid ihr schon, ich weiß nicht, wann die Gemeinde gegründet wurde, seid ihr unterwegs. Das ist mit Sicherheit ein spannender Segensweg. Auch wenn ich Gemeindeberatung mache und Gemeinden sich fragen, was soll eigentlich unsere Vision sein? Die Botschaft des bisherigen Weges einer Gemeinde ist eine unglaubliche Ressource. Dort ist Gottes Handschrift schon drin, oder? Und es sollte unbedingt Platz haben in der zukünftigen Vision, die man miteinander entwickeln möchte. Und jetzt steht ihr wieder in Sachen einen Pastor wählen, einen Pastor haben, wieder sozusagen auf Feld 1, oder? Und sicher ganz viele Fragen, warum denn das jetzt? Also wir als Gemeinde, wir dachten, wir seien da auf so einem guten Weg. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es auch nicht sagen bezogen auf deine aktuelle Lebenssituation oder im Blick auf deine Lebensgeschichte. Aber ich kann dir sagen, und ich glaube, das ist respektvoll, Gott denkt sich was. Das ist kein Zufall oder Schicksalsschlag. Ich denke, das darf ich mit aller Vorsicht so euch vor Augen halten. Und ganz sicher schreibt Gott mit seiner Handschrift weiter eure Gemeindegeschichte. Und es wird sehr gut kommen. Warum jetzt dieser Umweg? Ich weiß es nicht. Aber Gott denkt sich etwas. Gott denkt sich etwas. Und ich finde, dafür gibt es Grund genug, weil er sich etwas denkt und dass wir keine Nullen sind in seinen Augen, das ist Grund genug, ihm auch zu danken und ihn auch zu loben. Jetzt noch ein Schlussgedanke. Umwege sind auch manchmal schwer und belastend. Und zu wissen, Gott denkt sich etwas, das ist schon mal was, aber ist auch sehr anforderungsreich, sich mal an dem festzuhalten, Gott denkt sich was. Und deswegen möchte ich da gerne noch zu 2, 3 Bibelstellen hinleuchten, euch das gerne kurz zeigen, im Blick auf euren Gang als Gemeinde, im Blick auf dein persönliches Leben, deine Lebensgeschichte allenfalls auch. Und ich finde, die sind, glaube ich, sehr, sehr inspirierend, diese Schriftstellen. Also dem einen habe ich mal so die Überschrift gegeben, Gott selber sorgt vor und trägt. Also nachdem die alte Generation, die damals über 20-Jährigen in der Wüste gestorben waren, und jetzt die Israeliten neu vor dem Übergang ins verheißene Land sich befinden, dort entsteht das 5. Buch Mose. 5. Buch Mose ist ja wie so eine Art von Repetition für die neue Generation, dass sie sich nicht so dusselig verhalten wie ihre Vorväter. Und da heißt es jetzt, also 5. Mose ist sowas von eindringlich und emotional. Also das ist total begeistert, wie Mose da wirbt um die Israeliten, macht nicht dieselben Fehler wieder und wieder und wieder. Ganz, ganz spannend. 5. Mose 1, ab Vers 30, hält Mose Rückschau mit den Israeliten und sagt zu ihnen, ihr habt erlebt, was er in Ägypten für euch getan hat. Und durch die Wüste hat er euch getragen, wie ein Vater sein Kind, den ganzen langen Weg bis hierher. Und jetzt macht Mose das, also Gott durch Mose, auch den Israeliten das so bewusst. Er war vor euch hergezogen, um die Lagerplätze auszusuchen. und euch den Weg zu zeigen, bei Tag in einer Wolke und bei Nacht in einer Feuersäule. Beeindruckend. Und wenn ich mich jetzt mal identifiziere mit den Israeliten und mein Leben dort mitdenke, oh, dann wird es mir auch ganz, ganz, ganz warm und auch leichter ums Herz. Vielleicht geht es dir ähnlich. Dann eine zweite kleine Überschrift: Gottes Plan steht fest. Jeremia 29, Vers 11. Die Israeliten mussten aufgrund von ihrem Ungehorsam, wurden sie herausgeworfen aus dem verheißenen Land. So um 600 herum vor Christus. Und waren dann im babylonischen Exil, in der Gefangenschaft. Und da sagt Jeremia zu den Israeliten, also Gott durch Jeremia: Mein Plan mit euch steht fest. Und ich denke, hier darfst du dich auch angesprochen fühlen. Mein Plan mit dir steht fest. Ich will dein Glück und nicht dein Unglück. Ich habe im Sinn, dir eine Zukunft zu schenken, wie du sie erhoffst. Ich, der Herr, sage es. Ich sage nur vorsichtig, es hat ein paar Jahrzehnte gedauert. 70 Jahre hat es gedauert, bis sich das erfüllt hat. Aber dann hat es sich erfüllt. Das muss ja in deinem und in unserem Leben und im Gemeindeleben nicht 70 Jahre gehen. 70 ist so eine symbolische Zahl auch. Also das kann für uns andere Zeiten bedeuten. Und ich möchte noch als Schluss noch gerne lesen, dass es uns vielleicht auch so gehen kann, wie Jesus zum Petrus sagt, anlässlich von der Fußwaschung. Jesus sagte zu Petrus: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach erfahren. Das war die Predigt. Ich sage schon seit vielen Jahren nicht mehr Amen am Schluss, weil ich kann ja nicht zu meiner eigenen Predigt Amen sagen. Also das wollte ich euch gerne mal so rübergeben. Und wo du für dich merkst, das macht für mich Sinn und das nehme ich mal mit und an dem hirn ich mal weiter, das ist dein Amen zu diesem Teil der Predigt. Also es ist deine Verantwortung, hier an der oder an jener Stelle Amen zu sagen.